Ich lese den Text aus Psalm 19, die Verse 7 bis 11. Psalm 19, Verse 7 bis 11. Das Gesetz Jahwes ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften Jahwes sind richtig, erfreuend das Herz. Das Gebot Jahwes ist lauter, erleuchtend die Augen. Die Furcht Jahwes ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte Jahwes sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sieh, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt. Im Beobachten derselben ist großer Lohn. Wir möchten zusammen beten. Ja, du, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir nun wieder uns zusammenfinden dürfen unter deinem Wort. Wir haben gesungen, es ist vollbracht. Das ist immer wieder neu die Basis, die Grundlage unseres ganzen Seins und auch dieses Zusammenseins. Wir danken dir, dass du da bist, dass du dich offenbarst, dass wir deine Gebote haben, dass wir dein Wort haben, dass du uns erleuchtest, dass du dein Wort uns ins Herz hineinschreibst. Das möge auch uns auch heute geschehen. Wir segnen unseren Bruder, der uns am Wort dient. Hab Dank, dass du da bist, dass du dich offenbarst. Amen.
Wir sitzen alle im selben Boot, im Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und dieses Schiff hat so an sich, dass es oft wie so ein alter Kahn in rauer See bewegt und dabei häufig mal ganz schön Schlagseite gewinnt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass Sie schon mal mit so einem alten Kahn draußen waren und so Schlagseite bekommen haben. Was macht man da? Na, auf die andere Seite rüber. Ne, und ausgleichen. Wenn man das im Flugzeug auch machen muss, dann wird es schwierig. Aber in so einem Kahn, da hilft das, da geht das. Und ich habe im Laufe der Jahre im Gespräch mit Einzelnen oder auch in verschiedenen Phasen meines eigenen Lebens oder auch unserer Gemeinde mich immer wieder in dieser Position erlebt, dass ich immer wieder gern auf die andere Seite vom Schiff rübergegangen bin und versucht habe, wenn ich das Empfinden hatte, hier geht was einseitig, das auf der anderen Seite eben etwas auszugleichen. Und so kam es, dass ich mich manchmal auf der rechten Seite vom Kahn wiedergefunden habe und manchmal auf der linken. Und ich hoffe, dass Sie das jetzt am Nachmittag mitvollziehen können. Dass wir, nachdem wir heute Morgen die eine Seite, die Problematik der Gesetzlichkeit miteinander bedacht haben, dass wir jetzt einen richtigen Satz machen auf die andere Seite vom Boot und die Gesetzlosigkeit als Gefahr angehen. Und ich hoffe, dass Sie das aushalten können, dass Sie das zusammenkriegen, diese beiden Pole als Spannungsfeld zu begreifen und nicht das heute als Auflösung oder Verneinung dessen, was wir heute Morgen hatten. Das ist mir ganz wichtig und ich hoffe, dass das gelingt. Wir haben gerade Psalm 19, den David gehört. Und da dachte ich mir, da versteht doch einer den David. Was schreibt er? Dein Gesetz, deine Gebote erquicken die Seele, erfreuen das Herz, sind köstlicher als Gold, süßer als Honig. Wie ist das bei uns? Empfinden wir die Gebote Gottes nicht oft vielmehr als Last, als Einengung, als nicht zu erfüllende Forderung Gottes, die uns ständig ein schlechtes Gewissen macht, uns alles vermiest, was Spaß macht, uns einengt, bedrückt? Und sind wir nicht deshalb ständig versucht, uns dem Anspruch der Gebote Gottes in unserem Leben zu entziehen? Der gottlose Mensch hat da so seine eigene Art. Gottlos ist ja kein moralischer Begriff. Gottlos heißt ja einfach nur los von Gott. Und das ist schlimm genug. Ein Gottloser ist los von Gott. Und der gottlose Mensch versucht sich diesem Anspruch der Gebote Gottes zu entziehen, indem er einfach keine göttliche Autorität über sich anerkennt und die Existenz Gottes schlichtweg leugnet. Die Leugnung Gottes, Atheismus, ist nach meinem Verständnis nicht so sehr ein intellektuelles, wissenschaftliches Problem, sondern ganz tief persönliches, willentliches Problem. Ja, nicht sein kann, was nicht sein darf. Denn so wie ich lebe, darf es keinen Gott geben. Das ist die Art des gottlosen Menschen, sich den Geboten Gottes zu entziehen. Aber wie ist das bei uns Christen? Haben nicht auch wir Christen unsere Strategien, wie wir uns ganz persönlich den Geboten Gottes immer wieder zu entziehen versuchen? Zum Beispiel, indem wir uns die Gebote Gottes so zurechtstutzen, bis sie uns einigermaßen machbar erscheinen. Wir interpretieren, wir relativieren und feilen so lange an ihnen rum, bis sie in unser Leben hineinpassen. Wir feilen ihnen die Spitze ab, wir machen sie rund. Wir nehmen ihnen das Ärgernis, wir nehmen ihnen das Herausfordernde. Wir versuchen, sie anzugleichen an unseren Status quo, an das, was wir gerade noch so mitvollziehen können. Und da wird eben bei einer Bibelstelle, die uns so richtig ärgert, so lange interpretiert und gefeilt, bis dann am Ende sie reinpasst in unser Denken und Leben. Lassen Sie die Worte Gottes, die Sie so richtig ärgern, schön so scharf und spitz und ärgerlich, wie sie sind. Denn das ist von Gott, der einfach nicht hineinpasst in unser Denken, in unsere Maßstäbe, in unser Leben, der uns herausfordern will. Also erliegen wir nicht der Versuchung, so lange rumzuinterpretieren und zu relativieren, bis wir diesen herausfordernden Worten und Geboten Gottes die Spitze abgebrochen haben. Es gibt dann auch noch die Strategie, diese Gebote Gottes einfach frustriert liegen zu lassen und zu verdrängen, so nach dem Satz, ja, das ist alles richtig, aber das ist eben nicht machbar. Ich bin, wie ich bin, und ich kann eben nicht aus meiner Haut raus. Dann freut man sich der Gnade und der Vergebung. Ein Glück, ich bin errettet, und verdrängt die Gebote Gottes aus den ganz konkreten Lebensbereichen der eigenen Existenz. Ja, und dann gibt es noch eine Strategie, dass wir uns versuchen, den Geboten Gottes zu entziehen, indem wir sie theologisch wegdiskutieren. Das gibt es in einer sehr einfachen Form. Das werden Sie sicherlich auch schon erlebt haben, wenn es irgendwo eine Auseinandersetzung, eine Diskussion über eine Sache gab, dass man dann sofort um die Ohren gehauen bekommen hat, du bist gesetzlich. Ja, so ein Standardargument, Scheinargument, du bist gesetzlich. Das geschieht natürlich nicht immer in dieser flachen Form, sondern das geschieht mitunter viel filigraner. Heißt es nicht in Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende? Das steht doch in der Bibel. Christus ist des Gesetzes Ende. Also gehört doch das Halten der Gebote in das Alte Testament. Und wir haben damit nichts mehr zu tun. Und ich habe von einem Pfarrer gelesen, der zur Amtseinführung zum Schmuck seines Studierzimmers 2 Keramiktafeln mit den 10 Geboten geschenkt bekam und sie erzürnt auf den Boden schmettert und ausruft, sollte ich etwa wieder unter das Gesetz kommen? Die 10 Gebote gehören in eine vergangene Phase der Heilsgeschichte. Für uns Christen gilt das Gesetz genauso wenig wie die Straßenverkehrsordnung für Vögel. Das klingt doch gut, oder? Das klingt gut. Also als ich den Satz gehört habe, dachte ich, Mann, der klingt gut. Der klingt gut. Aber ist er auch wahr? Ist er auch wahr? Markante Sätze. Was heißt denn das? Christus ist des Gesetzes Ende. Was heißt das? Was heißt es nicht? Um das zu verstehen und unsere Stellung zum Gesetz und zum Gebot Gottes bestimmen zu können, wollen wir zunächst einmal fragen, was ist hier eigentlich mit Gesetz gemeint? Und was beinhaltet das Gesetz? Der Ausdruck Gesetz meint an dieser Stelle das mosaische Gesetz, das Gesetz vom Sinai. Die Juden sprechen hier von der Tora, den 5 Büchern Mose. Oder mit den Worten von 5. Mose 30, Vers 16. Es geht hier bei dem Gesetz um Gottes Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, wie wir sie im Alten Testament finden. Das Gesetz vom Sinai. Das ist hier in Römer 10, Vers 4 gemeint. Nur um Missverständnisse zu vermeiden, die Bibel spricht daneben noch von vielen anderen Gesetzen. In Römer 3, Vers 27 von dem Gesetz des Glaubens. Aha, es gibt ein Gesetz des Glaubens. In Galater 6, Vers 2 von dem Gesetz des Christus. Aha, es gibt ein Gesetz des Christus. In Römer 8, Vers 2 von dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das gibt's also auch. Dann von dem Gesetz des Mannes, dem Gesetz meines Sinnes und dem Gesetz der Sünde und des Todes. Alles Gesetze, von denen das Neue Testament spricht. Und man muss also, wenn man den Begriff Gesetz im Neuen Testament liest, durchaus fragen, welches Gesetz ist hier eigentlich gemeint? Sie sehen, ganz so selbstverständlich ist es nicht. Hier also nun das Gesetz vom Sinai in Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes vom Sinai Ende. Was ist denn der Inhalt dieses Gesetzes vom Sinai? Das Gesetz vom Sinai umfasst 3 Regelungsbereiche. Rechtsnormen für das staatliche Gemeinwesen des Volkes Israel, Regelungen für das kultische, gottesdienstliche Leben des Volkes Israel und ethische Normen für das persönliche Leben mit Gott und untereinander. Das sind die 3 Regelungsbereiche des Gesetzes vom Sinai. Beginnen wir mit den Rechtsnormen für das staatliche Gemeinwesen des Volkes Israel. Hier gibt es Normen des Zivilrechts. Da wird zum Beispiel geklärt, wie Schadensersatz zu laufen hat. Da gibt es Regelungen des Strafrechts. Was passiert, wenn ein Mensch getötet wird? Was für Strafen sind da angesagt? Da gibt es Normen des öffentlichen Rechtes. Was passiert mit der Umwelt? Wie ist das mit den Steuern? All das ist im Gesetz vom Sinai geregelt. Insoweit ist das Gesetz die Rechtsverfassung der Theokratie Israel als eines Staates im völkerrechtlichen Sinne. Israel war als ganzer Staat Volk Gottes, war eine Theokratie und brauchte als solches eine Rechtsordnung, wie jeder Staat eine Rechtsordnung braucht. Und das wurde hier im Gesetz vom Sinai mit abgedeckt von Gott her. Eine Rechtsordnung für ein ganzes Volk, eine ganze Nation von Gott her gegeben. Bis in die kleinsten Regelungen des bürgerlichen, des Straf- oder des öffentlichen Rechts. Wie ist es bei der neutestamentlichen Gemeinde in Bezug zu diesen Regelungen des Gesetzes? Nun, da die neutestamentliche Gemeinde kein irdisches Staatsgebilde ist, sondern Einzelne aus allen Völkern mit ihren ganz unterschiedlichen Rechtsordnungen berufen werden von Gott, hat das Gesetz insoweit für die Gemeinde keinen verbindlichen Charakter. Im Einzelfall können bestimmte Regelungen aufgrund ihres Modellcharakters für unsere politischen Einstellungen mitunter beispielhaft sein. Aber sie haben keine Bindungswirkung. Denn Gemeinde ist kein Staatsgebilde, sondern Einzelne aus allen Völkern und jeder Christ muss in seinem eigenen Land sich dieser Rechtsordnung dort unterordnen. Dann gibt es als Zweites Regelungen für das kultische, gottesdienstliche Leben des Volkes Israel. Ich denke an das Priestertum, an den Opferdienst, an die Feste, an die Beschneidung, an rituelle Handlungen, an Speisegebote und vieles mehr. Alles Regelungen im Gesetz vom Sinai von Gott für das Volk Israel, für dessen kultisches, gottesdienstliches Leben gegeben. Ja, es gibt ganz normale Rechtsordnung für das allgemeine äußere Leben. Und dann gibt es spezielle Regelungen Gottes für das kultische, gottesdienstliche Leben Israels. Insoweit ist das Gesetz nach der Botschaft des Hebräerbriefes nur ein Schatten und Abbild der geistlichen und himmlischen Dinge. In Hebräer 8, Vers 5 heißt es von den Priestern, dass sie dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Und in Hebräer 10, Vers 1, denn da das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Güter und nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann das Gesetz niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die ihn Zunahenden für immer vollkommen machen. Da die neutestamentliche Gemeinde in Jesus Christus und seinem Erlösungswerk die Erfüllung und das Wesen, den Körper dieser Abschattungen hat, sind diese schattenhaften Regelungen des Gesetzes für die Gemeinde nicht verbindlich, aber durchaus gewinnbringend als Hinweise auf Jesus Christus zu lesen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, vor einigen Jahren haben wir hier im Rahmen dieses Seminars mal die Feste Israels in ihrer prophetisch-heilsgeschichtlichen Bedeutung betrachtet. Das war doch sagenhaft spannend. Will man nicht glauben, auf den ersten Blick denkt man reine Langeweile, und dann blüht man auf, wenn man sich damit mal beschäftigt, was da alles verborgen ist. Also verstehen Sie, das sind keine Dinge, von denen wir sagen können, lassen wir links liegen, ist nicht wichtig. Da sind prophetisch, symbolisch unglaubliche Dinge enthalten. Aber sie sind für uns nicht zur persönlichen Lebensgestaltung verbindlich. Wir müssen diese Opfer nicht bringen, auch wenn es interessant ist, diese Opfer auf das Opfer Jesus Christus hinzulesen. Wir müssen diese Feste nicht feiern. Auch wenn es hochinteressant ist, in ihnen die prophetische, heilsgeschichtliche Linie Gottes zu entdecken. Christus ist die wesensmäßige Erfüllung dieser äußeren prophetisch-symbolischen Darstellungen im Gesetz. Christus ist eben der Körper zum Schatten. Und wer den Körper hat, der braucht den Schatten nicht mehr. Wir machen ja kein Schattenboxen. Wir wollen den Körper, die Sache selbst, Christus. Und geben uns nicht länger mit dem Schatten, dem Abbild zufrieden. Und hier ist das Gesetz in Christus zu seinem Ziel und damit auch zu seinem Ende gelangt. Es gibt in der Gemeinde des neuen Bundes keine Priesterkaste mehr. Wissen Sie, wie das mal angefangen hat mit der Gemeinde? Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber merkten, dass es ungebildete und ungelehrte Leute waren, da staunten sie sehr. Die waren erstaunt, die ganze theologische Priesterkaste in Israel, als da so ein paar Fischer ihnen in aller Freimütigkeit das Zeugnis von Jesus abgelegt haben. Und dann heißt es eben, und als sie das merkten, ungebildete, ungelehrte Leute, so hat es angefangen. Verstehen Sie, nichts gegen eine gute, fundierte Ausbildung auch im Raum der Gemeinde. Ja, also der Andreas Schäfer hat Dinge gelernt, die weiß ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie wissen. Da hat er einen Schatz. Wenn man eine bibeltreue Ausbildung macht, ist das eine feine Sache. Aber es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott uns beruft und beauftragt in der Gemeinde. Es ist nicht die Voraussetzung dafür, predigen zu dürfen oder in der Gemeinde Dienst tun zu dürfen. Es gibt keine Priesterkaste, keinen Unterschied zwischen Laien und den Vollzeitlichen mehr. Gibt es nicht. Das ist eine ganz große Entdeckung, dass Luther damals das allgemeine Priestertum der Gläubigen wieder in die Mitte gerückt hat. Und wenn ich gerade jetzt in Idea wieder gelesen habe, wie das bestritten wird, von natürlich liberal ausgebildeter theologischer Seite im freikirchlichen Bereich, dann dachte ich auch wieder, Manometer, Manometer, da fehlt es selbst an den grundsätzlichen Dingen. Die gehen jetzt schon verloren. Wir haben keine Priesterkaste mehr. Und wer theologisch argumentiert mit der ganzen Priesterordnung Israels, der hat es einfach nicht begriffen, dass wir da neutestamentlich vom Schatten zum Wesen gekommen sind. Und dass ich hier heute stehe, hat schlechterdings seinen Grund daran, dass ich ein ungebildeter und ungelernter Mensch bin. Das ist meine Chance. Und ich brauche keinen theologischen Abschluss, um von Jesus zeugen zu dürfen. Bin aber dankbar für alle, die ein gutes Handwerkszeug haben und mehr wissen als ich. So können wir zusammen in der Gemeinde dienen. Es gibt auch keine äußeren, das Heil vermittelnden, rituellen oder sakralen Handlungen mehr. Ist auch wichtig. Der Mensch hat eine religiöse Ader und steht auf sakralen, mystischen, äußeren Abläufen. Das ist die große Chance der Kindertaufe. Das ist die große Chance von vielen katholischen Dingen, die sie an Riten vermitteln, um damit angeblich bestimmte Heilswirkungen bei den Gläubigen zu erzielen. Der Mensch hat eine tiefe religiöse Ader und giert förmlich danach, auf diese Art und Weise befriedigt und beruhigt zu werden und auf diese Weise sein Heil zu erlangen. Aber es gibt eben keine rituellen, sakralen Handlungen im Raum der Gemeinde mehr. Auch Taufe und Herrenmahl vermitteln das Heil nicht, sondern bezeugen nur das schon empfangene Heil. Ein großer Unterschied. Niemals auf eine Lehre einlassen, als würde ich durch das Nehmen des Herrenmahls Vergebung empfangen. Als würde ich durch die Wassertaufe zum Kind Gottes werden. Ich bezeuge im Symbol das, was Gott mir geistlich schon längst geschenkt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und es gibt eben auch keine festgeschriebenen Festzeiten und Speisegebote mehr. Man kann sich mitunter an Speisegeboten orientieren und sagen, hat Gott sich bestimmt was bei gedacht. Wer das will, gerne. Aber wer andere verurteilt und andere darauf festlegt, der ist schief. Der lebt im Gesetz. Das darf nicht geschehen. Also hier brauchen wir uns im sakralen, gottesdienstlichen Bereich des Gesetzes von niemandem mehr unter die Schattenbilder des Gesetzes knechten und zwingen zu lassen. Hier ist Christus des Gesetzes Ende. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Ethische Normen für das persönliche Leben mit Gott und untereinander. Und das möchte ich ganz zentral an den 10 Geboten festmachen. An denen können wir es am besten greifen. Darum, wenn ich jetzt von den ethischen Normen des Gesetzes rede, dann mache ich das jetzt mal immer an den 10 Geboten fest, weil Sie das am besten packen und nachvollziehen können. Gelten die ethischen Normen, gelten die 10 Gebote der Gemeinde des Neuen Bundes uns? Gelten die 10 Gebote uns? Wer ist der Adressat der 10 Gebote? Nach 2. Mose 20, Vers 2 ist der Adressat der 10 Gebote eindeutig Israel. Gott spricht zu ihm, als das gebe ich euch, meinem Volk, die ich euch aus der Knechtschaft in Ägypten geführt habe und. Und Martin Luther sagt deshalb hierzu, Zitat, aus dem Text, 2. Mose 20, 2, aus dem Text haben wir doch ganz klar, dass uns auch die 10 Gebote nichts angehen, denn er hat uns ja nicht aus Ägypten geführt, sondern allein die Juden. Luther. Und zugleich, das werde ich nachher noch sagen, wird Luther diese 10 Gebote in seinem Katechismus ausführlich behandeln und für die Gemeinde auslegen und anwenden. Aber dazu komme ich nachher noch. Wenn also hier in 2. Mose 20, 2 der Adressat der 10 Gebote und des ethischen Gesetzes Israel ist, gehen uns damit die 10 Gebote nichts mehr an? Dürfen wir Götzendienst treiben, töten, lügen, stehlen, Ehe brechen? Bei näherer Prüfung stellen wir fest, dass sich mit Ausnahme des Sabbatgebotes alle 10 Gebote im Neuen Testament bei Paulus inhaltlich und teilweise sogar wörtlich als Ermahnungen und Gebote an die Gläubigen der Gemeinde aus allen Nationen wiederfinden. Bei Paulus finden sich alle mit Ausnahme des Sabbatgebotes wieder, alle. Und auch das Sabbatgebot ist zutiefst ja nicht im Gesetz vom Sinai, sondern in der Schöpfungsordnung Gottes verankert. Er ruht am siebten Tag. Da ist ja eigentlich dieser Grundzeitrhythmus dieses einen Ruhetages in der Schöpfung von Gott her vorgegeben. Und ich halte den siebten Ruhetag nicht, weil ich wieder mal tun muss, was Gott da unverständlicherweise sagt, sondern weil es gut ist, weil wir das brauchen. Die Französische Revolution hat mal versucht, die Rhythmen zu erweitern. Ist jämmerlich gescheitert. Das ist mit drin, das ist elementarer Bestandteil der Schöpfungsordnung. Aber nicht im Sinne eines knechtischen Sabbatgebotes, wo ich mir überlegen muss, wie viele Schritte darf ich heute laufen, sondern im Sinne eines gottgeweihten Ruhetages, der in der Schöpfungsordnung und in dem Ruhen Gottes verankert ist. Das ist was ganz anderes. Paulus wendet sich deshalb nur gegen den gesetzlichen und sakralen Gebrauch des Sabbattages, verwirft aber nicht das schöpfungsmäßige Erfordernis und Geschenk eines Ruhetages in der Woche. Also, es ist interessant, bei Paulus werden die 10 Gebote aufgegriffen und der Gemeinde zugesprochen. Und dann lesen wir bei Paulus noch in Römer 2, Vers 15, dass auch die Nationen, also die Menschen, die jetzt nicht an Gott glauben, die nicht gläubig sind, die nicht zur Gemeinde gehören und die nicht zu Israel gehören, die also weder das schriftliche Gesetz vom Sinai haben, noch die Botschaft und Lehre der Apostel. Dass auch die Nationen, schreibt Paulus in Römer 2, Vers 15, das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen. Ich denke, das wird sich im Wesentlichen auf die 10 Gebote beziehen. Und da hat Gott jedem Menschen sozusagen in seinem Gewissen einen Grundvorrat, eine eiserne Ration an ethischen Normen mitgegeben, die er im Gewissen des Menschen verankert hat, egal wo er sich auf diesem Globus bewegt. Das ist das Gewissen, und in diesem Gewissen zeigt Gott hier nach Römer 2, Vers 15 das Werk des Gesetzes, geschrieben von Gott, der dem Menschen mitgegeben. Und nach dieser Norm wird er auch gerichtet. Auch interessant. Die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten hat also zwar formal nur Israel bekommen. Inhaltlich stellen die 10 Gebote aber die verbindliche Norm Gottes für alle Menschen dar. Sozusagen das Grundgesetz Gottes. Und damit sind die 10 Gebote auch für die Gemeinde des neuen Bundes verbindlich. Aber nicht, weil sie in 2. Mose 20 geschrieben stehen, sondern weil es von dem Apostel Paulus im Neuen Testament als gültige Norm Gottes für die Gemeinde bestätigt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist Paulus bestätigt für uns verbindlich. Und da sich eine prägnantere Darstellung der 10 Gebote als in 2. Mose 20 nirgends in der Bibel findet, sollten wir auch als neutestamentliche Gemeinde von diesem Text Gebrauch machen. Wie es Luther trotz seiner oben zitierten Äußerung in seinem Katechismus auch tut. Er hat nämlich diesen Satz zwar so elementar rausgehauen, aber dann zugleich über die Ebene, die ich gesagt habe, dann auch wieder das Gesetz in diesem Grundstock für die Gemeinde insoweit angewandt. Und es ist wichtig, unsere Kinder müssen vertraut gemacht werden, auch mit diesen Normen. Da können wir nicht von vornherein mit unseren Kindern gleich ins Evangelium springen. Und dennoch, die Beziehung der Gemeinde zu den 10 Geboten ist eine qualitativ andere als die der Juden oder als die anderer sich ethisch an den 10 Geboten orientierender Menschen. Die Juden haben eine andere Beziehung zu den ethischen Normen, zu den 10 Geboten als wir. Und Menschen, die sich an den 10 Geboten als Ethik für ihr Leben orientieren, haben eine andere Beziehung zu den 10 Geboten als wir. Und das wollen wir uns jetzt im Einzelnen anschauen. Wir wollen jetzt nachdenken über die besondere Beziehung der Gemeinde zu den 10 Geboten, zu den ethischen Normen, zu den Geboten Gottes. Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. Davon sind wir ausgegangen. Griechisch steht hier für Ende das Wort Telos. Telos hat einen zeitlichen Bedeutungsgehalt, da heißt es Ende. Telos hat aber auch einen inhaltlichen Bedeutungsgehalt und da heißt es Ziel. Telos heißt also zeitlich Ende und inhaltlich Ziel. Inhaltlich übersetzt würde also Römer 10, Vers 4 lauten, Christus ist das Ziel des Gesetzes. Inwieweit ist Christus das Ziel der 10 Gebote? Hier kommen wir zu einer ganz zentralen Stelle, Galater 3, Vers 24. Da schreibt Paulus, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Paidagogos, auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz ist von Gott also als Paidagogos, als Erzieher, Lehrer, Unterweiser, Schulmeister, Pädagoge eingesetzt. Christus ist also insofern das Ziel des Gesetzes, als das Gesetz die Aufgabe hat, uns als Pädagoge zu Christus zu führen. Das ist die zentrale Aufgabe des Gesetzes schlechthin. Und so paradox es klingt, das Gesetz ist von Gott zuerst einmal nicht gegeben worden, um es zu halten, sondern um daran zu scheitern. Das ist die erste, zentrale, wichtige Bestimmung des Gesetzes von Gott her. Im ständigen Scheitern an den Geboten und Forderungen des Gesetzes, trotz all unserer Bemühungen, sollen wir unsere Erlösungsbedürftigkeit und Christus als den einzigen Ausweg und Retter aus dieser aussichtslosen Lage erkennen. Und diese Erfahrung beschreibt Paulus in Römer 7 und 8. Nicht das Gesetz ist der Heilsweg zu Gott, sondern das Gesetz führt uns zu Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und diese Lebenskrise des Scheiterns, des permanenten Scheiterns am Willen und an den Geboten Gottes, diese Lebenskrise bleibt niemand von uns erspart. Nicht einem von uns, der wir heute sitzen, bleibt diese Lebenskrise des Scheiterns an den Geboten Gottes erspart. Und wer es vor seiner Bekehrung nicht erlebt hat, der erlebt es eben danach. Ja. Es gibt Menschen, die leben so richtig in der Sünde. Die haben sich Jahre, Jahrzehnte lang so richtig ausgelebt und haben kein Gebot Gottes ausgelassen gegen die Sünde, dass sie nicht verstoßen hätten. Und wenn Gott die dann packt, dann werden die ganz tief zerbrochen, haben eine Sündenerkenntnis und können nur über die Gnade und über die Vergebung jubeln. Und dann gibt es andere Leute, wie mich zum Beispiel. Ich bin ursprünglich mal in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich habe von der Gnade schon gehört, bevor ich überhaupt wusste, was Sünde ist. Und da wird es schwierig. Da erlebt man erstmal überhaupt nicht mehr diese existenzielle Katastrophe des Scheiterns. Sondern man hat ja quasi schon, bevor die Krankheit kommt, hat man ja das Mittelchen schon. Also geht man da eigentlich recht ruhig mit um und denkt so, alles kein Problem. Was kümmert mich diese Pest? Hier habe ich das Gegenmittel, ich bin geimpft. Und wenn so einer dann zum Glauben kommt, dann freut er sich, aber die Sündenerkenntnis ist noch sehr partiell. Und dann geht der Start los. Oh, prima, jetzt bin ich ein Kind Gottes, jetzt lese ich die Bibel und im Neuen Testament sind ja viele Gebote, die Gott gibt. In den Briefen der Apostel, in den Evangelien, überall Gebote, wo Gott mir sagt, was er möchte. Und dann fange ich munter an, ich lese das, oh, das wusste ich gar nicht, ja, so lebe ich jetzt. Und das auch, ja, das war nicht in Ordnung, fange ich auch mit an. Und dann mit einmal, als Christ, erlebe ich Scheitern, Scheitern, Scheitern. Und dann übernehmen sozusagen die Gebote im Neuen Testament, die auch nur Ausfluss der 10 Gebote ein Stück sind. Dann übernehmen die Gebote im Neuen Testament sozusagen in Amtshilfe für das mosaische Gesetz diese Funktion, mich in das Scheitern und in den Zerbruch zu führen. Und dann erlebe ich oft erst Jahre, nachdem ich schon Christ bin, diesen Zerbruch und dieses Scheitern an den Geboten Gottes, die andere schon ganz wesentlich vor ihrer Bekehrung erlebt haben. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die jeder von uns lernen muss. Und wenn wir immer wieder dieses Scheitern erleben und so zutiefst enttäuscht sind von uns selbst, dann machen Sie sich doch eins immer wieder klar. Enttäuscht sind nur Sie von sich, weil Sie sich bislang einer Täuschung über sich selbst hingegeben haben. Gott wusste das schon vorher. Gott wusste, wie wir sind. Nur wir wissen es noch nicht. Und erst auf dem Weg des Versuches, die Gebote Gottes zu halten, lernen wir das. Stück um Stück. Also, die erste ganz zentrale Aufgabe der Gebote Gottes, des Gesetzes, der ethischen Normen, ist uns in dieses Scheitern zu führen, diese Erlösungsbedürftigkeit uns klarzumachen, den Dienst des Pädagogen zu Christus hin nach Galater 3, Vers 24 zu übernehmen. Christus ist das Ziel des Gesetzes, also indem das Gesetz uns zu Christus führt. Aber noch in einer zweiten Hinsicht ist Christus das Ziel des Gesetzes. Das lesen wir Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, das ist ein Missverständnis, sagt unser Herr. Denkt das nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Christus ist also das Ziel des Gesetzes, in dem er gekommen ist, es zu erfüllen. Und das in vierfacher Hinsicht. Zunächst in seinem Leben. Jesus Christus hat das Gesetz gelebt, wesenhaft und umfassend. Das Leben Jesus, die verkörperte Darstellung des Gesetzes, so wie Gott es sich eigentlich gedacht hat, nicht so wie die Pharisäer das verdreht und mit vielen Zusatzvorschriften noch so ein bisschen erweitert haben, sondern so wie Jesus gelebt hat, hat Gott sich eigentlich das Halten seiner Gebote und seines Gesetzes vorgestellt. Also ist Gesetz so was Negatives, was Schlimmes, was Ekliges? Ist doch faszinierend, wie Jesus gelebt hat. Ist doch sogar für Nichtchristen faszinierend. Und das ist die Verkörperung eines Menschen, der nach den Geboten Gottes hundertprozentig lebt. Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen in seinem Leben. Aber nicht nur in seinem Leben, sondern auch in seinem Sterben. Da Jesus durch sein Leben den Rechtsforderungen des Gesetzes in vollem Umfang genügt hat, dadurch war er in der Lage, durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz die offenen Rechnung des Gesetzes gegen uns zu bezahlen. Die gerechte Forderung des Gesetzes an uns alle blieb nicht offen. Sie wurde auch nicht erlassen und nicht vergessen. Gott hat nicht gesagt, na ja, so müsstet ihr eigentlich leben und das ist Schuld und aber, ach, ich hab euch lieb, bin mal nicht so, schwamm drüber. Nein, nein, nein. Gott ist ja nicht nur Liebe, sondern Gott ist auch die letzte Instanz der Gerechtigkeit in diesem Universum. Und deshalb kann Gott nicht einfach sagen, schwamm drüber. Das wäre ein elementarer Verstoß gegen ihn als die letzte Instanz der Gerechtigkeit in diesem Universum. Und deshalb diese fantastische Idee. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst, heißt es im Psalm. Wo küssen sich Gerechtigkeit und Friede? Am Kreuz. Am Kreuz. Da küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Da findet Gott den Weg, seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit 100% zu genügen und dennoch seine Liebessehnsucht nach uns den Weg zu öffnen, dass wir einen Weg zurück haben zu ihm. Herr, Christus hat die Rechnung bezahlt. Die wurde nicht einfach storniert, die wurde bezahlt. In Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, er hat den Schuldschein gegen uns getilgt, bezahlt. Diesen Schuldschein, der in Satzungen bestand und der gegen uns war. Und er hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, diesen Schuldschein, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Da hängt die Liste. Holger hat an dem Tag das und hier und jenes und dem nicht genügt und das getan. Diese ganze Liste, diese fette Anklageschrift ist da am Kreuz angenagelt. Christus hat das Gesetz erfüllt im Leben und im Sterben, indem er die gerechte Forderung des Gesetzes für uns bezahlt hat. Christus hat das Gesetz erfüllt in der Lehre. Das Gebot wird durch unseren Herrn wesensmäßig bis in die innerste menschliche Herzenshaltung, Motivation und Gedankenwelt hineingedeutet. Sie erinnern sich an die Bergpredigt? Ich aber sage euch. Ihr wisst, wie gesagt ist, ich aber sage euch. Und dann kommt, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, schon wer in seinem Herzen zürnt, hat gegen dieses Gebot verstoßen. Ihr habt gehört, wie das den Alten gesagt ist, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, hat Ehebruch begangen. Ihr habt gelesen, wie es heißt, liebe deine Nächsten. Ich aber sage euch, liebt die, die euch hassen, eure Feinde. Jesus reißt uns die fromme Maske vom Gesicht. Er packt das Übel an der Wurzel. Gott will eben nicht nur die äußere, sondern die innere, wesensmäßige Erfüllung der Gebote. Und deshalb kann die Erfüllung des Gesetzes nie von unserer inneren Motivation, Herzenshaltung und Gedankenwelt abgekoppelt werden. Auch wer das Richtige aus einer falschen Motivation heraus tut, macht sich schuldig. Ehrsucht, Selbstgefälligkeit sind zwei denkbare falsche Motive bei eigentlich richtigem Tun. Und wir Menschen sehen ja nur, was vor Augen ist. Wir denken, man gibt aber viele edle Menschen, der tut aber gute Sachen. Aber wir sehen nicht in sein Herz. Wir sehen nicht, aus welchen Motiven heraus er das tut. Aus Selbstgefälligkeit, aus Ehrsucht, Stolz, viele denkbare Motive. Und dadurch kann man das Richtige tun und wird vor Gott doch schuldig, weil man es aus falschen Motiven heraus tut. Und dadurch beschmutzt man das eigentlich Gute, was man tut. Vor Gott. Auch wer die Sünde nur in Gedanken lebt, weil ihm zur Tat entweder der Mut oder die Gelegenheit fehlt, macht sich schuldig. Warum blieb mir denn bisher vieles erspart? Ich hatte zu vielem gar nicht die Gelegenheit. Bin ich Gott dankbar? Also ich war nie so ein richtiger Mädchenheld. Ist mir viel erspart geblieben. Mein großer Sohn ist leider einer, der hat es schwer. Wisst ihr, vieles, von dem wir sagen, ach Mann, warum habe ich nicht, ist Gnade Gottes, Bewahrungsgnade Gottes, dass wir in bestimmte Situationen gar nicht reinkommen, in denen wir jämmerlich zu Schanden geworden wären. Also, warum habe ich das und jenes nicht getan, was der da alles gemacht hat? Ich die Gelegenheit nicht hatte. Oder weil mir der Mut dazu fehlte. Ja? Also auch, was ich in Gedanken tue, aber bei mir nie zur Tat geworden ist, das zählt vor Gott. Und das macht Jesus in der Bergpredigt klar und treibt damit das Gesetz in seiner wesensmäßigen Erfüllung auf die Spitze. Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen.
auch in der Lehre. Er treibt es hinein in die innerste Gedankenwelt und Motivation von uns Menschen und sagt, das kannst du nicht lösen voneinander. Nicht nur äußerlich gut dressiert handeln. Wie sieht's in dir aus? Das ist entscheidend. Und als Viertes, Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen in den Söhnen. In den Söhnen und Töchtern. Durch den Heiligen Geist will Christus in uns leben und auch in uns die Rechtsforderung des Gesetzes wesensmäßig erfüllen. Und damit kommen wir zu Römer 8, Vers 4. Das wollen wir uns noch anschauen. Wir fangen mal von Vers 1 an. Ich lese das ruhig im Zusammenhang, ist ein Vers so schön wie der andere. Also ist jetzt keine Verurteilung für die, welche in Christus Jesus sind. Das haben wir, denke ich, heute Morgen ganz klar gemacht, ja? Keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die mit ihm in Lebensbeziehung stehen und die in ihm geborgen sind, von die er umgibt, mit seinem Heil, seiner Gnade, seiner Person. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, der mich immer hineinzwingt in die Sünde. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, dieses dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, an seinem Sohn, am Kreuz. Mit welchem Ziel? Auf dass die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln, leben. Es gibt also tatsächlich auch eine Erfüllung des Gesetzes durch uns. Im Griechischen steht hier en. Das heißt einmal räumlich in, das heißt aber auch instrumental durch. Ein Instrument, was benutzt wird, durch. Also erfüllt in uns, erfüllt durch uns. Das ist die Übersetzung vom Griechischen her. Und diese Erfüllung des Gesetzes, der Gebote Gottes in uns, durch uns, hat 5 Merkmale, die wir uns zum Abschluss noch anschauen wollen. Das erste Merkmal der Erfüllung des Gesetzes durch uns. Die Norm bleibt, doch die Sicht der Norm verändert sich. Wir haben es vorhin schon gesehen, mit Ausnahme des Sabbatgebotes finden sich alle 10 Gebote bei Paulus inhaltlich und sogar teilweise wörtlich als Ermahnungen und Gebote an die neutestamentliche Gemeinde wieder. Die göttliche Norm für unser persönliches Leben bleibt also. Gott sagt nicht, das war verkehrt bisher mit dem, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Er ändert die Norm nicht, die Norm bleibt. Gott verändert im neuen Bund nicht die Norm, sondern den Menschen. Wir verändern immer die Norm und passen sie an uns an. Gott verändert den Menschen und verwandelt ihn hinein in sein Bild und damit auch dem göttlichen Willen gemäß. Die Norm entspricht nach wie vor dem Willen Gottes für unser Leben. In Römer 7, Vers 12 heißt es, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Können wir diese Sicht der Gebote Gottes bejahen? Können wir mit Paulus sagen, das Gebot ist heilig und gerecht und gut? Können wir mit David sagen, deine Gebote erquicken die Seele, erfreuen das Herz, sind köstlicher als Gold, süßer als Honig? Das ist der entscheidende Ausgangspunkt. Dass wir die Gebote Gottes nicht länger als Einengung und Last und Gott als den großen Spielverderber unseres Lebens sehen, sondern dass wir erkennen, in seinen Geboten meint Gott es gut mit uns. Die Gebote Gottes sollen uns vor dem schützen, was unser Leben zerstört und uns nicht den Spaß verderben. Der Schöpfer unseres Lebens weiß doch am besten, was unser Leben zur Reife, zur Entfaltung bringt und was es zerstört. Ich könnte meinen Kindern ja mal das Gebot mitgeben, du sollst keine Fliegenpilze essen. Fliegenpilze sind schön rot, haben eine schöne Farbe, was Feines. Und weiße Punkte. Also richtig attraktiv, ne? Erstmal würde man meinen, so für Kinder. Ja, meine Kinder laufen nun also den ganzen Tag brubbelnd und zornig über mich durch die Gegend. Papa hat gesagt, wir dürfen keine Fliegenpilze essen. Die sind stinksauer mit mir, weil ich ihnen den Spaß verderbe. Weil ich sie wieder einenge. Was ich mir wieder einbilde, so eine schöne Pilze zu verbieten. Und das schützt doch nur ihr Leben. So ist es mit jedem Gebot Gottes. Jedes Gebot Gottes schützt uns vor Fliegenpilzen. Und deshalb haben wir keinen Grund, mit irgendeinem Gebot Gottes zu hadern und zu denken, das müssen wir irgendwie aus unserem Leben eliminieren. Jedes Gebot Gottes, das wir eliminieren, liefert uns einen Fliegenpilz aus. So sieht's aus. Wie befreiend und evangeliumsgemäß man die Gebote Gottes sehen kann, kann man auch sprachlich an 2. Mose 20 verdeutlichen. Im Hebräischen heißt es hier nämlich, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis abgeben, diese ganze Formulierungsreihe, heißt im Hebräischen wörtlich, du wirst nicht. Du wirst nicht. Und das kann man jetzt entweder im Deutschen im Sinne eines Gebotes übersetzen, dann wird aus dem du wirst nicht, du sollst nicht. Oder man kann es im Sinne einer Ermächtigung übersetzen, dann wird es im Deutschen lauten, du brauchst nicht. Aha. Hebräisch, du wirst nicht. Als Gebot, du sollst nicht. Als Ermächtigung, du brauchst nicht. Im neuen Bund nach Golgatha kann man die Gebote Gottes auch als Ermächtigungen Gottes sehen. Du brauchst nicht mehr zu lügen. Gibt einen anderen Weg für dich. Du brauchst nicht immer begehren, was die anderen haben. Ich schenke dir alles, was du brauchst. Du brauchst nicht Ehe brechen. Ich möchte auch in diesem Bereich dein Leben zur Erfüllung bringen, so oder so. Und. Du brauchst das nicht mehr. Ich habe was Besseres für dich. Und wenn wir Gebote Gottes, neutestamentlich, als Ermächtigungen Gottes zum Leben verstehen, dann verstehen wir sie neutestamentlich. Das sind die Dinge, zu denen Gott uns im Leben ermächtigen möchte. Du brauchst nicht. Das erste Merkmal, die Norm bleibt, doch unsere Sicht der Norm verändert sich. Das zweite, die Norm wird erweitert. Philipper 2, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Die 10 Gebote sind für den Christen eigentlich noch viel zu wenig. Die sind noch viel zu wenig. Gesinnt sein wie Christus, das ist eigentlich die Zielvorstellung für unser Leben, die Paulus uns hier vorgibt. Und nur in diesem Sinn sind die 10 Gebote durch das Neue Testament überholt. Gesinnt wie Christus, das ist der Maßstab. Also die Norm wird noch erweitert. Das dritte, die Norm ist Lieben. Matthäus 22, ab Vers 37, Jesus sprach zu dem Gesetzesgelehrten, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und Paulus greift das auf in Römer 13, 8 bis 10 und schreibt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn dieses, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, Das alles ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Paulus, Römer 13. Alle Gebote Gottes sind also Brechungen des Lichtstrahls der Liebe in einem vielfältigen Farbspektrum. Im Lieben erfüllen wir das Gesetz. Und nun Achtung, den Umkehrschluss darf man nicht ziehen. Ich erinnere mich an Gespräche, die ich hatte, wo wir konkrete Gebote Gottes hatten, die zur Disposition standen, aber eigentlich nicht zur Disposition stehen sollten. Und dann wurde bei diesen Worten gesagt, naja, aber das entspricht doch nicht der Nächstenliebe. Ja, und dann hat man versucht, über dem allgemeinen Spielplatz von dem, was man selbst unter Liebe versteht, konkrete Aussagen der Gebote Gottes zu eliminieren. Und eine ganz konkrete Aussage, wie Gott sich für diesen Bereich Liebe vorstellt, zu nivellieren und zu verneinen, indem man die eigene Vorstellung von Liebe an diese Stelle gesetzt hat. Und versucht, dieses konkrete Gebot in der Gemeinde auszuhebeln mit einem Hinweis auf, das ist doch aber nicht lieb. Das entspricht doch nicht der Nächstenliebe. Jedes Gebot Gottes ist eine Brechung der Liebe Gottes. Auch da, wo wir es nicht verstehen. Und da können wir nicht unsere Vorstellung von Liebe dazu einsetzen, um konkrete Gebote Gottes auszuhebeln. Das vierte Merkmal, wir haben einen ganz anderen Ausgangspunkt beim Halten der Gebote, nämlich vom Kreuz aus. Im Gegensatz zum Volk Israel gehen wir vom Kreuz aus, also quasi rückwärts, an die Gebote Gottes heran. Nicht damit wir ewiges Leben erhalten und vor Gott bestehen können, halten wir die Gebote, sondern weil wir ewiges Leben erhalten haben und in Christus bereits gerecht gemacht worden sind. Das ist die evangeliumsgemäße Sicht der Gebote. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes wie geliebte Kinder. Also es geht bei nichts im Betreff des Haltens oder des Lebens mit den Geboten Gottes. Niemals halte ich die Gebote Gottes, um etwas vor Gott zu erreichen, um vor Gott etwas zu sein, sondern immer von dem, was ich in Christus sein darf, was mir bereits geschenkt ist, gehe ich nun aus Liebe zu Christus auf diese Gebote ein. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Da reicht nicht, wenn wir immer nur singen, oh Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, und dann gehen wir raus und die Gebote Gottes gehen uns dann relativ vorbei. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das wird konkret die Liebe zu Jesus. Aber all das nie, um etwas vor Gott zu erreichen oder zu erlangen. Nie um zu, sondern weil Christus für mich gestorben ist, weil ich gerecht bin, weil ich erlöst bin, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich berufen bin zu dem Größten. Darum möchte ich aus Liebe zu meinem Herrn dies und jenes tun und ihm damit Freude machen. Das ist was völlig anderes. Da halten zwei dasselbe Gebot. Der eine tut es, um damit vor Gott was zu erlangen, und der andere tut es, weil er von Gott was erlangt hat. Das ist ein Riesenunterschied. Und darum sagt Paulus immer wieder, zum Beispiel in konkreten Lebenssituationen, wandelt würdig eurer Berufung. Oder wisset ihr nicht? Wisset ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist in euch wohnt? Also die Frage der Sexualität wird nicht moralisch angegangen, sondern ihr geht es von unserer Stellung in Christus her an und sagt, wisst ihr nicht, dass Christus in euch wohnt? Dass eure Körper Tempel des Heiligen Geistes sind? Von daher geht doch bitte auch diese Frage eurem Stand gemäß an. In diesem Bewusstsein lebt das. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel und Menschen richten werdet? Deshalb bitte zieht nicht voneinander in der Gemeinde vor die Richter, die weltlichen Gerichte. Es gibt ja noch einen Ungläubiger. Also, das ist immer wieder dasselbe. Macht euch bewusst, was ihr seid und was ihr habt und von daher lebt. Ja, und das Letzte, was den großen Unterschied macht, Hebräer 13, Vers 21. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Schön. Und wie geschieht das? Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Philipper, er schafft in uns das Wollen und das Vollbringen. Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hier sind wir wieder bei der Frage meines Notebooks. Laufen wir auf Akku oder laufen wir auf Netzbetrieb? Sind wir angeschlossen an diese Kraftquelle? Lassen wir Christus in uns leben oder versuchen wir selbst vor Christus zu leben? Wir merken, das Gesetz gleicht einem großen Felsmassiv. Und ihr wisst ja, die großen Berge in der Schweiz, habt das ja viel besser, wir haben in Berlin ja nur Müllberge. In der Schweiz, die großen Berge, da gibt es zum Beispiel eine Nordwand, die Eiger Nordwand. Die galt lange als nicht zu besteigen. Das ist ein Berg und da kommst du von der Nordseite aus einfach nicht rauf. Da stürzen die Leute reihenweise bei dem Versuch raufzukommen ab. Und wenn du um den Berg rumgehst, auf die Südseite, dann stellst du fest, als bequemer Berliner, da gibt's eine Seilbahn. Ja? Versteht ihr, so ist es mit dem Gesetz. Du kannst versuchen, an der Nordwand hochzusteigen und du steigst, wirst jämmerlich abstürzen. Oder du steigst in die Seilbahn, die Christus heißt, ein und lässt dich hochbringen. Das ist der Unterschied. Amen. Bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns kennst durch und durch, dass du uns besser kennst, als wir uns selbst kennen, dass du von nichts überrascht bist, was wir in unserem Leben so mal verzapfen, dass du das schon längst wusstest und dass du jetzt mit uns unterwegs bist, dass auch wir das langsam merken, wer wir eigentlich sind und wie groß deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung eigentlich ist. Und dass du uns so durchträgst und so aushältst und so veränderst und Stück für Stück in dein Bild umgestaltest, auch wenn wir es kaum glauben können. Dafür danken wir dir. Und dass wir auf den Tag zugehen, an dem es heißt, wir werden dich sehen, wie du bist. Und dann werden wir dir gleich sein. Das ist groß, dafür danken wir dir und darauf freuen wir uns. Amen.